Man müsste mal folgenden Satz mehr beachten. Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen. Es sind die vielen kleinen Taten der Einzelnen.
Vielen Dank. Das war Franz Martin Schäfer, den wir heute hier zu Gast haben. Mhm. Hallo Franz Martin.
Hallo.
Hallo in die Runde.
Du bist der Gast heute bei uns im Podcast. Man müsste mal, das ist der Podcast, bei dem wir Menschen einladen, die, so wie du es gerade in deinem Teaser, in deinem Satz gesagt hast, sich kümmern und machen und tun und nicht nur sagen, man müsste mal, und dabei sind
Andreas Luski, hallo.
Und Klaus Oellerking und heute unser Gast Franz Martin Schäfer, den wir ab jetzt nur noch Franz nennen werden. Franz, genau. Martin, ich will dich kurz vorstellen, damit die Leute, die uns hören, wissen, mit wem wir es zu tun haben. Du bist Jurist, du bist der Leiter der juristischen Beratung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz. Hast da schon eine ganze Reihe Jahre Erfahrung mittlerweile, weil du auch vorher bei der Ehrenamtsstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet hast, auch als Jurist. Und ja, das ist so sozusagen dein Job. Und wir haben dich eingeladen, um zu hören, wie die Ehrenamtsstiftung bzw. die Stiftung für Engagement und Ehrenamt denn helfen kann. Andreas, was bitteschön ist denn ein Ehrenamt überhaupt, bevor wir hier mal Franz zu Wort kommen lassen? Sag doch mal was.
Wir greifen mal ganz tief in die Trickkiste der Anmoderation und nehmen den Klassiker. Wir definieren mal einen Begriff. Also Ehrenamt, Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Interesse des Gemeinwohls und ganz wichtig, ohne die Absicht, ein Einkommen zu erwerben.
Also in der Regel freiwillig und unbezahlt.
Freiwillig und unbezahlt.
Haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen, Franz?
Genau, freiwillig und unentgeltlich, sagen wir immer, und auf das Gemeinwohl aus.
Genau. So, und wo kommst du ins Spiel?
Na, erstmal würde ich gerne wissen, kannst du uns sagen, wie viele Leute sich in Deutschland und vielleicht auch in unserem Bundesland ehrenamtlich engagieren, damit wir überhaupt wissen, wie viele Leute potenziell unseren geilen Podcast hören können?
Vor allen Dingen, wenn ich danach gehe, wie viele Leute wir noch einzuladen haben, dann sage ich, da sind ein paar.
Da sind ein paar.
Sind jetzt nicht alles Ehrenamt, aber trotzdem.
Mit wie viel haben wir es denn zu tun?
Also deutschlandweit sind es um die 30 Millionen, sagt man. Da gibt es auch immer wieder Erhebungen, Freiwilligen, Survey, Zivis-Studie und so weiter. Und in Mecklenburg-Vorpommern sind es so um die 600.000. Also das ist eine ganze Reihe. Und erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu euch in den Podcast. Man müsste mal, das hat mich gleich getriggert irgendwie, weil ich den Titel cool finde. Und ich immer wieder Leute erlebe, die eben nicht sagen, man müsste mal, sondern die machen. Und insofern, das wäre heute auch so ein bisschen mein Ziel, Lust nochmal zu machen auf ein eigenes Engagement oder das eben zu verstetigen und auch nochmal Beispiele zu zeigen, wie Personen, die sagen, man müsste mal und man muss oder man setzt Dinge um, wie denen geholfen werden kann, wie die unterstützt werden können, was es da für Möglichkeiten auch gibt. Deutschlandweit, aber auch MV-weit.
Dafür seid ihr ja auch gegründet worden, ne? Also die Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist ja noch nicht so richtig alt.
Genau, relativ jung noch, im Juni 2020 gegründet in Neustrelitz, ganz bewusste Entscheidung des Bundes, eine öffentlich-rechtliche Stiftung, die das bürgerschaftliche Engagement und das Ehrenamt vor allem im ländlichen Raum stärken soll. Und auch das Thema Digitalisierung ist uns ein Herzensanliegen und es gibt verschiedene Programme in der Stiftung, die sozusagen immer wieder darauf einzahlen, auf das kleine Ehrenamt, wo kann man Menschen helfen, die sich für andere engagieren.
Ja.
Und das kann sehr mannigfaltig sein. Das kann in, es gibt verschiedene finanzielle Programme, wo man sich bewerben kann, wo man einen Antrag stellen kann. Wir haben aber auch eine ganze Reihe von Unterstützungsleistungen in der Beratung. Das geht los von Fundraising-Beratung, Fördermittelberatung, Versicherungsberatung bis hin zu dem Bereich, den ich seit über einem Jahr verantworten darf, den Bereich der juristischen Beratung.
Okay, das ist jetzt ein Riesenpaket.
Ja,
wie schnüren wir das auf?
Ich mache mal einen Vorschlag.
Na.
Wenn du einverstanden bist, Franz Martin, denken wir uns jetzt mal eine Situation von Menschen, die da sitzen und sagen, man müsste Beispiel. Mal.
Wir tun mal so.
Und du sagst uns dann Stück für Stück, wo Beratung oder sonstige Form der Unterstützung durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt stattfinden könnte. Ja, wir haben
sehr gerne.
Gut. Genau. Andreas, du weißt ja, wir sind hier in einem eher ländlichen Gebiet gerade.
Schwerin und, jetzt?
Nein, eben nicht Schwerin. Also wir machen ja jetzt eine fiktive Situation.
A-Dorf?
B-Dorf oder C-Dorf. Mhm. Wir haben mittlerweile hier eine ganze Reihe Menschen aus verschiedenen Nationen leben, die aus unterschiedlichen Gründen hierher gekommen sind. Ich weiß, unser Zahnarzt hier, ich glaube, der kommt aus der Ukraine. Und die Kinderärztin ist, glaube ich, aus Polen. Aber wir haben auch Menschen aus Syrien hier. Wir haben Menschen, ich glaube, da ist auch einer, der macht Sprachunterricht Portugiesisch. Also wir haben eine ganze Reihe Menschen aus verschiedenen Nationen. Mhm. Aber wir haben bisher keine, Begegnungsstätte. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir sowas mal auf die Beine stellen?
Die Einheimischen, die Ureinwohner hingehen können, alle zugezogen und nicht.
Genau, so eine Art Treffpunkt.
Okay.
Sprachcafé. Kennenlernen.
Mit Veranstaltungen und so weiter, wo man dann regelmäßig irgendwie was hat, wo man sich kennenlernt. Ja,
genau.
Klingt gut.
Das wollen wir jetzt machen, Franz Martin.
Und das als Ehrenamt. Mhm. Das ist ein klassisches Man müsste mal.
Genau. Wie wollen wir das Ding nennen? Internationaler Punkt oder so?
Internationales
Treff.
Internationaler Treff.
Unser E-Treff. Wir wollen ein E-Treff gründen. Was machen wir jetzt? Mhm. Wir rufen jetzt bei der Stiftung an. Hallo Stiftung.
Genau. Also, euer E-Treff ruft an. Das wäre die eine Möglichkeit. Es gibt eine sogenannte Hallo-Hotline, das Hallo-Team. Das ist sozusagen eine ganz niedrigschwellige Möglichkeit, wie ich mit Mitarbeitenden der Stiftung in Kontakt komme, die dann weiterhelfen können, zu den einzelnen Beratungsbereichen weiterführen können, aber auch zu den Förderprogrammen Auskunft geben können. Oder zweite Möglichkeit wäre auch, eine E-Mail zu schreiben an hallo@d-s-e-e.de. Und das sind sozusagen die zwei Hauptkontaktmöglichkeiten erstmal.
Also
und dann
das Hallo war
wäre
einfach,
die erste Variante.
So. Ja, wir verlinken das. Unsere Hörer kennen das schon. Die E-Mail-Adresse verlinken wir auf unserer Webseite und auch den Zugang zur Stiftung. Gut, also anrufen oder schreiben.
Genau.
Anrufen oder schreiben, genau. So, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass die Menschen, die diesen E-Treff gründen wollen, schon was gemacht haben. Das heißt, die sind in so einem losen Zusammenschluss von mehreren Personen im Grunde in einer Art Initiative.
Ja, genau. Wir sind so 7-8 Leute. Das ist unsere Idee. Ja.
Mhm. Perfekt. 7-8 Leute, die sagen, mit der Initiative, das ist ja alles schön und gut, aber, und jetzt komme ich wieder sozusagen als die juristische Antwort, wir haben ja immer ein Problem mit der Haftung. Weil es ist ja ein nicht eingetragener Verein, eine Initiative, ja, wie machen wir das, wenn derjenige oder diejenige unterschreibt für bestimmte Dienstleistungen, für bestimmte Sachen, die wir anschaffen wollen zum Beispiel. Plus, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Vorteile eines eingetragenen gemeinnützigen Vereins und das könnte so eine Zielrichtung sein. Und da würden wir in der zweiten Variante ins Spiel kommen und sagen, wir können da durchaus die juristische Beratung mit ins Spiel bringen. Und anbieten, wo eine Gründungsberatung machen.
Wofür bräuchten wir eine Haftung? Wenn man international trefft, klingt die erstmal ziemlich harmlos. Ne? Da sitzen Leute zusammen und quatschen.
Aber ich habe schon eine Idee. Also beispielsweise hat ja Heiner gesagt, er würde uns diesen Raum vermieten. Das heißt, wir müssen einen Mietvertrag abschließen und entweder macht das einer von uns.
Ja,
oder es müsste
und wenn dann
da
doch mal
machen.
Was passiert.
Du brauchst vielleicht eine Haftpflichtversicherung oder sowas.
Genau.
Ne? Oder,
okay.
Und also solche Sachen.
Auch bei sowas muss jemand, kann was passieren und muss dann jemand haften. Ja, stimmt.
Mhm. Ja, du brauchst ja jemand, der sozusagen das vertraglich auch absichert. Und wenn Klaus jetzt sagt, okay, ich mache das, so wie es bisher vielleicht gelaufen ist, dann steht aber auch Klaus im Feuer. Wenn irgendwas schief geht, also im Sinne, wenn eben keine juristische Person dahinter steht und so ein eingetragener Verein, ein eingetragener gemeinnütziger Verein, wäre dann die juristische Person, die zuerst haftet. Also hätte ich sozusagen dieses Risiko schon mal ein ganzes Stück weit minimiert.
Das heißt, ich brauche eine Satzung, in der drin steht, was wir tun, wenn ich das so richtig weiß.
Genau, genau. Und da könnten wir euch auch unterstützen bei der Satzungsgestaltung. Das ist eine Sache, die wir auch sehr häufig machen, die sehr intensiv ist, aber die auch sehr wichtig ist, weil sie Grundlage ist des Ganzen. Und darüber hinaus, wenn man jetzt sagt, ich will mich da erstmal selbst einlesen, gibt es auch eine ganze Reihe von Webinaren, die wir gemacht haben, die aufgezeichnet sind, die man auch auf der Website findet, wo ich mich so ein bisschen schlau machen kann. Also Satzung.
Sag doch nochmal einen Satz, also verlinken wir alles super, aber sag nochmal ein oder zwei Sätze zur Frage, der Gemeinnützigkeit. Was bedeutet das denn? Und welche Konsequenz hat das, wenn ich es bin oder nicht bin?
Die Gemeinnützigkeit hat viele Vorteile für den Verein. Zum einen könnt ihr dann eben auch...
Erstmal, was ist denn das?
Was ist das genau? Ich bin von der Steuer befreit, erstmal grundsätzlich. Und ich kann bestimmte Sachen machen, ohne dass ich sozusagen sofort in eine Steuerpflicht komme. Also keine Umsatzsteuer, keine Körperschaftssteuer, keine Gewerbesteuer und so weiter. Und vor allem, ich kann Spendenquittung ausstellen. Ganz wichtiger Punkt. Also wenn ihr Spenden bekommt und ihr seid ein gemeinnütziger Verein, könnt ihr dafür sogenannte Zuwendungsbestätigungen ausstellen. Das ist der Fachbegriff.
Aber wann, ich komme nochmal zurück auf meine Frage. Wann bin ich denn gemeinnützig?
Ja, es gibt da einen sogenannten Katalog in der Abgabenordnung, AO, Paragraph 52, und der hat eine ganze Reihe von Zwecken drin und die sind alle gemeinnützig. Das heißt, man müsste jetzt schauen, den nochmal auf dein Beispiel zurückkommt, auf deinen deinen ITREF, genau, dass dieser ITREF, welche gemeinnützigen Faktoren aus diesem Katalog würde der erfüllen. Und da kommt es darauf an, was ihr macht. Völkerverständigung zum Beispiel, Bildung. Ja, weil es auch
das die, wäre also wahrscheinlich so ein Zweck.
Gemeinnützige Zwecke. Und das müsste dann in der Satzung mitstehen. Da müsste auch genau stehen, wie ihr diese gemeinnützigen Zwecke erfüllt. Mhm. Also, wie ihr die umsetzt.
Zum Beispiel durch so ein Sprachcafé oder
genau,
durch
Ehrenamt.
Wir haben ja über Bildung gesprochen, dass unsere Leute aus den verschiedenen Ländern mal ein bisschen Vorträge halten über die Länder, aus denen sie kommen, um deutlich zu machen, was heißt eigentlich international sein bei uns im Dorf.
Und das muss dann in der Satzung stehen?
Das
muss in der Satzung stehen.
Aber vielleicht nicht mit, so wie wir das gerade gesagt haben. Also vielleicht nicht reinschreiben, unsere polnische Kinderärztin hält einen Vortrag.
Nee. Ein bisschen allgemeiner.
Das muss, glaube ich, allgemeiner sein.
Aber es reicht auch nicht, wenn man hinschreibt, Völkerverständigung. Ausrufezeichen.
Richtig, Andreas. Das würde nicht reichen. Da kommt das Finanzamt und sagt dann, was soll das sein, Völkerverständigung? Wie wollt ihr das sozusagen definieren? Wie definiert sich dieser Begriff? Das ist ja ein rechtlicher Begriff aus dem Steuerrecht. Ja. Und das muss man mit Leben füllen. Und da schreibt man am besten dann eben rein, der gemeinnützige Zweck wird insbesondere verwirklicht durch. Und da macht man verschiedene Punkte, möglichst auf einer Metaebene. Möglichst so formulieren, dass man viele verschiedene Dinge damit reinstellen kann, wo aber auch jemand Drittes, nämlich das Finanzamt, verstehen kann, was ihr machen wollt. Das ist ganz wichtig. Das ist so ein Stück weit der Dreh- und Angelpunkt.
Dafür habt ihr wahrscheinlich auch Muster auf eurer Webseite oder könnt welche zur Verfügung stellen oder so, ne?
Genau. Es gibt Muster. Es gibt im Internet eine ganze Reihe von sehr guten Sachen. Es gibt eine Informationsbroschüre für eingetragene Vereine, die man sich da gut nutzen kann, an der man da gut sich dran entlang hangeln kann und die da eine sehr, sehr gute Orientierung ist mit sehr vielen Kniffen und Tricks und die auch eine rote Linie hat. Das ist ganz wichtig. Also die nicht so sprunghaft ist, wo man sagt, ich habe 4, 5 verschiedene Satzungen mal zusammenkopiert und glaube, das könnte jetzt was sein. Meine Erfahrung ist, das geht selten ganz gut. Es ist immer sehr, sehr gut gemeint und gute Ideen zusammen, aber der rote Faden fehlt dann häufig. Und das ist nochmal wichtig, sozusagen, es ist ja nicht irgendeine Satzung, es ist eure Satzung des ITREFs dann.
Und da wollte ich jetzt noch ganz kurz fragen, was ist denn eigentlich gerade so in dieser Anfangsphase, kann es ja passieren, dass man dann sagt, oh, ich habe noch eine Idee oder ach nee, der Punkt war doof, den will ich nochmal raus haben. Wie leicht oder wie schwer ist es, so eine Satzung nochmal zu ändern? Muss ich dann immer mir nochmal einen Rechtsbeistand holen oder also sollte ich mir das wirklich gut überlegen, bevor ich dann diese Satzung mir gebe oder kann ich da immer nochmal beigehen?
Ich sollte mir jetzt gut überlegen, wie ich die Satzung gestalte am Anfang in der Gründungsphase, aber ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, über die Mitgliederversammlung meine Satzung nochmal zu ändern. Vielleicht hier an der Stelle kleiner Tipp. Wenn ihr die Satzung ändert, holt das Finanzamt vorher mit an Bord. Die sollen vorher sich einmal anschauen, ob die Satzung, die geänderte oder die zu ändernde Satzung den gemeinnützigkeitsrechtlichen Standards entspricht. Und wenn ihr da grünes Licht habt, dann in die Mitgliederversammlung gehen und sagen, hier, das haben wir jetzt soweit vorbereitet. Wir wollen gern noch verschiedene Änderungen in der Satzung vornehmen. Aber da auch mein Tipp an den ITREF, lasst euch auch ein bisschen Zeit, also nicht überschlagen, sondern gebt euch die notwendige Zeit und Ruhe, eine gute, gut aufgearbeitete, gut verständliche und gut handhabbare Satzung zu gestalten und um den Verein dann ins Leben zu rufen.
Wenn ich das richtig erinnere, gehen wir dann auch noch irgendwie zum Notar und dann muss das ganze Ding zum Vereinsregister und da wird das eingetragen, du kriegst eine Nummer und musst ein paar Rechnungen bezahlen. Jetzt haben wir eine Satzung, wir sind auch eingetragener Verein, nehmen wir mal an, wir heißen jetzt ITREF e.V. in C-Dorf oder B-Dorf oder A-Dorf und jetzt stellen wir fest, dass wir für diese Veranstaltung, die wir da gerne machen wollen, nicht alles das haben, was wir brauchen.
Wieso? Was fehlt denn da?
Naja, komm, der Beamer, den hier Heinz immer mitgebracht hat, der ist kaputt.
Ach so, ja,
das heißt, stimmt. Für diese Präsentation bräuchten wir vielleicht nochmal einen neuen Beamer.
Ja, wir haben Ausgaben.
Wir haben Ausgaben, ja.
Und wächst an seinen Ausgaben.
Die können wir natürlich über die Mitgliedsbeiträge finanzieren, aber ehrlich gesagt, die reichen ja mal gerade für die Miete.
Ja.
Können wir jetzt sagen, hallo Stiftung Ehrenamt, was können wir tun?
Genau, weil ihr jetzt gemeinnützig seid, als gemeinnütziger Verein, öffnet sich sozusagen auch ein ganzes Stück weit das Tor zu Finanzierungsmöglichkeiten von Stiftungen, unter anderem die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, gibt aber auch die im Land ansässige Ehrenamtsstiftung MV, die auch Gelder zur Verfügung hat, gerade für so kleinere Beträge, wo man sagt, wir bräuchten mal Anschaffung, Beamer oder noch Vernetzung oder Technik zum Beispiel, um unser ehrenamtliches Engagement in die Breite zu bringen, um die Angebote wahrzumachen. Und wenn ich als gemeinnützig eben anerkannt bin, kann ich auch insgesamt die Stiftungswelt sozusagen da einmal scannen und schauen, welche Stiftung gibt es denn noch darüber hinaus deutschlandweit, die mich da unterstützen können. Also diese Gemeinnützigkeit ist wirklich ein Tor auch zu mehr Finanzierungsmöglichkeiten. Und letzter Punkt von mir, es gibt eben in unserer Stiftung, in der DSE, auch die Möglichkeit, eine individuelle Fundraising-Beratung in Anspruch zu nehmen, wo jemand nochmal schaut, was für eine spezielle Zielrichtung hat man. Also hier bei uns eben das Zusammenbringen von Menschen, welche gemeinnützigen Zwecke will man verfolgen und dann nochmal schaut, was gibt es da für Förderprogramme.
Okay, das hört sich doch so an, als wenn wir da mal einen Antrag stellen. Also Klammer auf, unsere Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht ja, sonst erfahren Sie es jetzt nochmal. Wir hier als Podcast, man müsste mal, sind ja auch eine Arbeitsgruppe eines schon bestehenden Vereins, nämlich des Vereins Miteinander Ma'an hier in Schwerin. Und wir haben uns vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr an die Mecklenburgische Stiftung fürs Ehrenamt gewandt mit der Bitte um Unterstützung. Und dass ihr uns jetzt in dieser Qualität hören könnt, hängt auch damit zusammen, dass wir, ich glaube, 1.000 Euro von der Stiftung gekriegt haben zur Anschaffung der Technik, mit der wir hier arbeiten. Also wir haben Teil aus der Vereinskasse genommen, für die Mikrofone und für das Mischpult haben wir Geld gekriegt von der Stiftung.
Also wir waren genau in der Situation, dass wir das, was wir machen wollten, dass man müsste mal nicht so ganz gut umsetzen konnten, weil man dazu auch ein bisschen Technik braucht. Ja.
Und das ist toll. Also das ist, und es war sehr problemlos. Also es war kein mehrseitiger Antrag, sondern das war, wir mussten, glaube ich, unsere Satzung zur Verfügung stellen, die Gemeinnützigkeit nachweisen. Und dann war das ein Antrag, glaube ich, also ich will jetzt nicht lügen, so von 2 Seiten oder so. Ein Vordruck konnte man gut ausfüllen. Und das war mit ein bisschen Wartezeit, musste man einhalten und dann war das Ding, der Drops gelutscht.
Es ist eigentlich eine krasse Unterstützung, wenn man es überlegt, dass man wirklich so wie dieses Beispiel, man will irgendwie einen Treff und braucht dafür was und dann ist das ja ein Riesending, ob man dann da genau das Ding hingestellt bekommt, in Anführungszeichen, was man dafür braucht. Das ist ja gar nicht zu unterschätzen, also so von wegen, es gibt mehr Hürden als alles andere oder so, eben gerade nicht. Ne?
Da wird es leichter gemacht, ne?
Riesenhilfe, ja.
Und ihr als Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt unterstützt oder begleitet die Länderstiftung oder seid ihr völlig unabhängig davon?
Nee, abhängig nicht. Jeder ist sozusagen unabhängig, sind auch unterschiedliche Rechtsformen in den einzelnen Bundesländern. Auch nicht jedes Bundesland hat eine Ehrenamtsstiftung. Hier im Land ist das so, in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Es gibt in Thüringen noch eine. Die sind auch sehr unterschiedlich ausgestattet, auch sehr unterschiedlich mit Geld ausgestattet. Und darüber hinaus hat eben der Bund vor 3 Jahren über das Gesetz die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt errichtet und gesagt, wir möchten das gerne sozusagen bundesweit ausrollen mit bestimmten Schwerpunkten. Und jetzt kann man natürlich als findiger Fundraiser eines Vereins schauen, wo kann ich welche Mittel beantragen und wo kann ich sozusagen meine Satzungsziele noch besser und zielgerichteter und genauer entsprechend dann auch umsetzen, so wie ihr es gemacht habt. Das ist ein schönes Beispiel mit der Anschaffung der Technik. Und wir alle profitieren ja jetzt gerade davon, dass wir das in der Form so machen können.
Fundraising, vielleicht noch mal ganz kurz, das ist so eine Art Betteln für Fortgeschrittene, oder?
Mittelbeschaffung, Fundraising aus dem Englischen, Mittel anwerben. Betteln klingt immer so, als ob das nicht auf Augenhöhe ist. Ihr habt ja die Vereine, das ist immer ganz wichtig, haben ja auch einen Fund, mit dem sie was sie anbieten können. Die machen ja das nicht für sich selbst, die Mitglieder, sondern die machen das ja tatsächlich für andere. Und hier unser iTreff-Beispiel ist ja genau so ein Beispiel. anders als in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt im Sportverein bin, ist das auch sehr, sehr schön. Und aber wenn ich nicht gerade der Übungsleiter bin, ist das nochmal anders, glaube ich, ein Stück weit zu werten, weil das sogenannte freizeitnahe Zwecke sind, so sagen die Juristen zu anderen, die eben nicht freizeitnahe Zwecke sind, wo ich sozusagen rein altruistisch etwas für andere mache.
Mhm. Das klingt auch gut.
Ich wollte jetzt nochmal fragen, du hast ja vorhin schon das Schlagwort Digitalisierung. Unser iTreff, ne?
Ja, immer wieder das Thema
iTreff. Also wir müssen irgendwie, ja, iTreff heißt ja nicht umsonst so.
Intelligenztreff heißt das Ding doch eigentlich.
Also nicht nur der Beamer ist ja so halb digital. Wir brauchen ja, wahrscheinlich müssen wir auch irgendwie auf unsere Veranstaltung hinweisen und vielleicht wollen wir da auch irgendwie
eine Webseite,
die neuesten Möglichkeiten nutzen.
Ja.
Für uns ist Digitalisierung auch wichtig, ne?
Social Media, ich würde sagen, ja.
Und wie helft ihr uns da?
Es gibt verschiedene Webinare zu diesen Themen, wo Menschen, die im Ehrenamt tätig sind, fit gemacht werden. Mhm. Darüber hinaus gibt es immer wieder gute Beispiele, Best Practice-Beispiele, wo man sagt, so kann man es machen. Und es kommt auch eben sehr darauf an, in welcher Flughöhe man sozusagen unterwegs ist. Also wenn es ein sehr kleiner, ländlich geprägter Verein ist, mit wenig Mitgliedern, brauche ich etwas anderes, auch im Sinne der Digitalisierung, als wenn ich jetzt ein großer Verein in der Stadt bin, zum Beispiel.
Brauche ich vielleicht auch erstmal einen Internetanschluss.
Internetanschluss ist natürlich eine gute Grundvoraussetzung für IT. wir haben darüber hinaus noch verschiedene Programme auch, 100 Mal Digital zum Beispiel, läuft jetzt in der vierten Runde mittlerweile, also so ein Förderprogramm, wo man dann auch, wo auch das Thema Vernetzung nochmal ganz wichtig ist, wo wir die Leute zusammenholen, einladen, gute Beispiele bringen von Menschen, die das sozusagen schon 4, 5 Schritte vorgedacht haben, das Ganze, und das wiederum auf die Praxis dann heruntergebrochen und umgesetzt.
Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen. Ich komme nochmal zu einem anderen Punkt. Wir sind jetzt ja, haben die IT-Unterstützung gekriegt, wir haben eine tolle Webseite. Wir sind auf diesen Social Medias unterwegs.
Genau.
Für Jüngere und für Ältere. Also was weiß ich, TikTok, Instagram, Facebook.
Wir teilen fröhlich die Bilder von unseren Sprachcafés, damit noch mehr Leute dazukommen.
Und das Ganze ist ja auch lebendig. Jetzt passiert aber Folgendes. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre am Start und wir müssten eigentlich mal den Vorstand austauschen, weil die ersten einfach schon so alt sind, dass sie nicht mehr wollen. Ich glaube, das ist ein Phänomen. Das kann man auch immer mal wieder in der Presse lesen. Hm. Schwierigkeiten der Besetzung von Vorstandsämtern im gemeinnützigen Bereich, in Vereinen, aufgrund von ja einerseits tatsächlich auch den älter werdenden Leuten und auch von der abnehmenden Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen in solchen Zusammenhängen. Ist natürlich shit. Hm. Müssen wir jetzt unseren Verein zumachen?
Nein, das ist das Thema Nachwuchsgewinnung und Nachwuchsgewinnung ist sehr differenziert zu sehen. Ich kann Nachwuchsgewinnung bei den 20-Jährigen, 30-Jährigen versuchen sozusagen anzugehen. Ich kann das aber auch machen bei Menschen, die aus dem Berufsleben gerade ausgeschieden sind, über Zeit verfügen, was eine ganz, ganz wertvolle Ressource ist und die auch Lust haben, sich einzubringen. Ich muss schauen oder es ist sinnvoll, im Verein zu schauen, habe ich die richtigen Stellschrauben sozusagen gedreht? Ist mein Verein so attraktiv für andere, die sich mit einbringen möchten, dass sie auch sich willkommen fühlen zum Beispiel, dass sie ihre Fähigkeiten, ihren Skills, die sie mitbringen, dass sie die auch an der entsprechenden Stelle mit einbringen können, wo sie sagen, das bringt einen Nutzen. Und gerade bei der jüngeren Zielgruppe sehen wir häufig, dass da sehr, sehr häufig nach dem Sinn gefragt wird, dass da sehr genau geschaut wird, was bringt das eigentlich? Was macht den Unterschied? Was macht es den Unterschied, ob ich mich hier beim iTreff engagiere oder ob ich woanders mich engagiere? Und da wird mittlerweile sehr, sehr genau geschaut. Es gibt dieses Muster, was es früher gab. Ich sage mal ein sehr deutliches Beispiel, die Küsterin in der Kirche, deren Eltern das schon gemacht haben und deren Großeltern, wo es so eine gewisse Verpflichtung gibt über Generationen hinweg. Das stellen wir fest, gibt es immer weniger. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es ein junges Engagement weniger wert ist oder das Ältere mehr oder das ist gar nicht zu vergleichen, sollte man auch nicht ausspielen, sondern man sollte sich sozusagen der Stärken einfach bewusst sein. Jüngere Menschen wollen häufig projektbezogen tätig sein und schauen, was ist sozusagen, was kommt am Ende dabei raus. Und da muss ich schauen, habe ich sozusagen da einzelne Projektteile, wo ich sage, das könnte ich gut in die Verantwortung von jungen Menschen geben. Und dann sollte man das auch tatsächlich in diese Hände geben und nicht sagen, bin mir nicht so sicher, ob das vielleicht, hoffentlich klappt das, ob das so gut geht. Nein, das wird dann gut gehen, wenn man sozusagen die Voraussetzungen insgesamt und die Bedingungen insgesamt geschaffen hat. Und aber das ist dann wiederum ein Zusammenspiel der Generationen.
Wie macht man das? Also wie kriegt man das hin? Also das müssen wir jetzt nicht beantworten, aber wenn wir da sitzen mit uns 7 alten Hanseln und nicht wissen, wie kriegen wir die Jugend rein, Wen können wir denn da fragen, wie man sowas macht und wie man so einen Verein attraktiver gestalten könnte? Gibt es da auch, also ihr seid ja, ihr habt da so einen Gemischtwarenladen, aber gibt es denn da auch?
Gemischtwarenladen.
Ja, na, ihr macht ja so viele Angebote.
Weil so viel ist so ein Riesenpaket, wie gesagt, ja.
Wir haben, genau, schön, dass du das so fragst, wir haben eine absolute Spezialistin auch zum Thema Nachwuchsgewinnung. Die ist da sehr, sehr firm, hat sehr viel Erfahrung. Da geht es ja auch um Inklusion, da geht es ja um viele weitere Dinge nochmal. Diversität insgesamt, das ist ein ganz, ganz großer Bereich. Und da gibt es auch große Erfahrungswerte, wie man sozusagen an die Zielgruppe kommt, wie ausdifferenziert die Ansprache auch sein muss. Also ich nehme mal ein ganz kleines Beispiel. Wenn ich eben ein Projekt mache, was die jungen Menschen adressiert, habe ich dann mit denen auch Kontakt. Es ist schwierig, sich in die Ecke zu setzen mit 7 älteren Personen und sagen, ja, also irgendwie geht das nicht mehr voran. Ich muss schauen, wie ich rauskomme aus der Ecke, in die Öffentlichkeit komme, sichtbar werde mit meiner Projektarbeit, wo dann wieder andere sagen, ah, das ist aber eine tolle Sache, da will ich mich engagieren. Die auch wiederum andere Menschen dann kennen, die sagen, Mensch, ich kenne doch jemand, der kann
also auch nicht nur für andere was machen, sondern eben auch mit den anderen versuchen, das gemeinsam zu machen, beziehungsweise zu gucken, mit den, sagen wir mal, bleiben wir bei den Jüngeren, was braucht ihr, was könnt ihr euch vorstellen, wie unser Verein oder unsere Gemeinschaft hier in Zukunft funktioniert, um sie dann auch reinzuholen und ernst zu nehmen.
Ich fand aber auch gerade diesen Perspektivwechsel spannend, dass man nicht nur sagt, ich finde keine Leute und ja, ich brauche jetzt Tipps, wo ich suche, damit ich Leute finde, sondern dass man auch sagt, ja, wie baue ich mich denn selber, wie strukturiere ich das, was ich habe oder was biete ich denn eigentlich an, um die Leute, die da sind, zu finden? Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass ich an den falschen Orten suche, sondern mit den
dass ich mir selber die falschen Fragen stelle. Also das
genau, anders das finde ich schon ganz cool. Das, manchmal ist das ja auch die
wir
beste Beratung.
Wir haben ja in unserem Verein auch Leute jetzt aus anderen Ländern. Ich weiß gar nicht, jemand hat neulich mal problematisiert, dürfen denn jetzt eigentlich Portugiesen und Leute aus Afghanistan überhaupt Mitglieder in einem deutschen Verein werden und dürften die vielleicht sogar eine Funktion im Vorstand übernehmen, obwohl sie gar keine deutschen Staatsbürger sind?
Also an deutschen Staatsbürgern hängt das nicht. Es hängt aber tatsächlich, gibt es da gewisse Unterschiede, was ich machen darf, ob ich einen Verein gründen darf, im Vorstand mitarbeiten darf. Das sind sehr differenzierte Betrachtungen. Bin ich EU-Bürger, darf ich zum Beispiel einen Verein in Deutschland gründen, bin ich aber außerhalb der EU, ist das deutlich schwieriger. Also das muss man auch nochmal sozusagen im Einzelnen dann mit betrachten, was ist da überhaupt möglich an sich. Ist das Vereinswesen eine sehr offene und sehr demokratische Angelegenheit. Das heißt, man kann eben wirklich auch mitbestimmen in einem Verein. Und deswegen kann ich dann nur appellieren, nutzen Sie die vorhandenen Strukturen, die es schon gibt, oder gründen Sie neue Strukturen, die dann auch mit Leben gefüllt sein müssen. Das ist auch wichtig, dass man nicht irgendwie einen Verein hinstellt und sagt, so, jetzt haben wir den Verein. Aber es ist wichtig, eine Idee zu haben, wo ich mit dem Verein hin möchte. Und das kann man auch immer wieder lebendig weitergestalten, nämlich mit Menschen, die sagen, und da gibt es sehr, sehr schöne Beispiele, die sagen, durch unsere Projektarbeit konnten wir nochmal weitere Zielgruppen erschließen, konnten wir nochmal weitere Menschen auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Bürgerstiftungen sind da auch zum Beispiel ein sehr, sehr guter Ankerpunkt, mit dem man dann auch in Kontakt treten kann und die auch immer wieder entweder operativ selbst Projekte umsetzen oder fördernd tätig sind und sagen, wir möchten gern Projekte der Vereinslandschaft mit finanziellen Mitteln unterstützen.
Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde über den Daumen einfach mal über eine Gründung von einem Verein gesprochen. Wir haben über Satzungen gesprochen. Wir haben über mögliche finanzielle Unterstützung gesprochen. Beratung im Bereich von Digitalisierung, Beratung im Bereich von Nachwuchsgewinnung und im weitesten Sinne auch Organisationsentwicklung. Damit ist eine gute halbe Stunde schon wieder vorüber, Franz. Wir haben noch ungefähr 3 Minuten. Was haben wir noch nicht angesprochen?
Und ich habe auch eine Frage. Können wir vielleicht die 5 häufigsten Fragen im Nachhinein bekommen, dass wir die in den Text reinschreiben? Das würde ich gerne vielleicht.
Ja, das können wir auch als Anhang machen.
Als schöne Liste, so ganz kurz und knackig.
Wenn Franz uns die 5 am häufigsten gestellten Fragen mit einer kleinen Antwort zur Verfügung stellt, dann machen wir das. Aber sag mal, was haben wir noch nicht angesprochen? Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer noch wissen?
Mir ist nochmal wichtig, sozusagen nochmal zu Beginn des Gesprächs, diese Kraft des Engagements. Weil wenn man sich das nochmal anschaut, wie würde die Gesellschaft aussehen, wenn das alles fehlen würde, das wäre eine ziemlich kalte Angelegenheit. Das wäre eine ziemlich kalte Gesellschaft. Da würde ganz viel fehlen. Es gäbe zum Beispiel Kinderbetreuung. Das sind alles sind ganz viele Angebote im Sportbereich, zum Beispiel die Trainer, die sich da jeden Woche einmal das Training leiten, dann am Wochenende viele, viele Kilometer fahren, um ein Turnier mitzuspielen, von morgens bis abends. Das machen die alles ehrenamtlich. Und das finde ich wirklich da sehr bewundernswert, mit welcher Motivation, welcher Kraft die Leute da auch dabei sind. Und wenn man mit den Leuten spricht, sagen die häufig, das gibt mir auch viel zurück. Das ist keine Engagement ist keine Einbahnstraße, sondern das ist ein Geben und Nehmen. Und es ist ein tolles Gefühl, wenn man Leute da ein Stück weit mit begleiten kann, dass sie das noch wirkungsvoller machen können. Das beflügelt mich immer. Und insofern finde ich das ganz wunderbar.
Ich muss einen Stein ins Wasser werfen, Franz. Also ich bin ja auch ein engagierter Ehrenamt, da sind wir alle drei hier. Kennen auch viele, die das machen. Und gleichzeitig gibt es immer wieder die Frage, ist das jetzt eine Aufgabe fürs Ehrenamt oder ist das eigentlich nicht eine öffentliche Aufgabe, die aufs Ehrenamt verlagert wird, weil der Staat, also jetzt der Staat, was ist das und so weiter, aber seine Aufgaben nicht mehr wahrnimmt?
Ist eine schwierige Abgrenzungsfrage. Es sollte nicht so sein, dass der Staat sich aus der Verantwortung zurückzieht und das einfach anderen überlässt, dem Ehrenamt überlässt, weil das Ehrenamt damit auch überfordert sein kann. Das muss einfach klar sein. Interessant ist das Zusammenspielen und das Schauen, wo sind Lücken, die der Staat nicht füllen kann, weil es entweder nicht originäre Aufgabe des Staates ist oder weil dafür keine Mittel zur Verfügung stehen, die aber von der Wirkungslogik her wichtig sind zu füllen, wo man sich aber wiederum nicht als Lückenfüller
Das ist schwierig.
Wahrnimmt. Und das ist, in dem Spannungsfeld ist man zum Teil. Ja. Deswegen, du hast es eingangs gesagt, Andreas, mit der Definition, es ist ein freiwilliges Engagement. Es kann einen niemand dazu zwingen. Mhm. Und insofern kann man auch diese Aufgaben übernehmen, die man wirklich für als sinnstiftend wahrnimmt.
Und so ein bisschen aus diesem Zwiespalt kommt man wahrscheinlich auch nicht ganz raus.
Ich glaube nicht, vor allem nicht so allgemein, so pauschal.
Ja, das war jetzt da auch ein bisschen gemein, am Ende noch ein Fass aufzumachen, aber...
Ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob wir es wirklich gesagt haben, aber wahrscheinlich helft ihr ja auch dabei, dass verschiedene Vereine sich vernetzen, ne? Dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Weil letztes Jahr haben wir ja ganz oft gemerkt bei verschiedenen Folgen, dass das auch immer so ein Knackpunkt ist, sich untereinander zu helfen und Leute, die da schon was gemacht haben und da schon einen Schritt weiter sind. Du hast es vorhin nur so ein bisschen mit diesen Best-Practice-Beispielen gesagt, dass man da sieht, ey, hier, das funktioniert gut und die Plattform super, um Leute zu finden oder so.
Also auf jeden Fall können unsere Hörerinnen und Hörer am Ende unserer Seite, da ist immer so ein bisschen Text und da unten darunter sind dann immer ganz viele Links.
Ja.
Nachgucken, draufklicken und Kontakt zu euch finden, Kontakt zur Landesstiftung, die packen wir da auch mit rein. Deine fünf Antworten auf die fünf häufigsten Fragen, da freue ich mich schon drauf. Ja, und dann würde ich sagen...
Ja.
Das war eine satte Folge mit viel. Der iTreff ist gegründet.
Der iTreff ist auf einem guten Weg.
Der ist langfristig abgesichert. Wir haben jetzt auch Nachwuchs gefunden. vielen Dank, Franz.
Ja, danke schön.
Wir hatten eine spannende, informative Folge. Herzlichen Dank, Franz. Martin Schäfer,
Jurist. Dankeschön an euch.
Und Oberjustiziar bei der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Genau.
Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
So ist es.
Ne?
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Dankeschön euch beiden. Tschüss.